Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pixelwerk, dem einzigen Premium-Podcast ohne regelmäßige Uploads. Aber heute haben wir eine Ausrede, weil ich wollte jetzt heute zum Sonntag unbedingt einen Gamescom-Podcast machen. Und Laurin und ich, der heute auch bei mir ist, hi Laurin.
Hallo Sebi.
Sind gestern spät nachts wirklich erst heimgekommen. Ich wollte aber jetzt für den Sonntag eben die Folge noch schnell machen. Jetzt nehmen wir die quasi am nächsten Tag auf. Noch ein bisschen geschunden von der Gamescom-Woche. Oh ja. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir auch geht.
Ja. Hinterher oder am letzten Tag jetzt am Samstag, das war schon dann zäh gegen Ende raus.
Ja, es war eigentlich schon der vorletzte Tag, finde ich. Also es war cool und so, aber ich dachte mir schon am vorletzten Tag, ach, wenn wir heute schon fahren könnten, das wäre schon nice irgendwie.
Ja.
Wir waren da quasi von Dienstag bis Samstag jetzt, jeden Tag auf der Messe beziehungsweise in der Öffnungsnacht und so weiter. Und da wollten wir heute so ein bisschen rekapitulieren, was wir da gesehen haben, was wir gemacht haben. Unsere Highlights und Lowlights und Geschichten. Und ja, war ereignisreich.
Auf alle Fälle, ja. Und spannend.
Du hast, damit wir es nicht vergessen, du hast so eine App, die trackt, wie viele Schritte man geht, wie lange man läuft, ne? Wie viele Kilometer haben wir geschafft über die 5 Tage?
Also, ich habe es über Apple Fitness einfach, das trackt automatisch mit und das Handy war ja die ganze Zeit in der Tasche. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht super exakt, aber insgesamt in den Tagen, die wir da waren, sind wir 53 Kilometer gelaufen.
Oh, über 50.
Ich weiß nicht, wie viele 100.000 Schritte das sind, aber es fühlt sich sehr, sehr viel an. Vor allem, wenn man überlegt, die Messe ist zwar sehr groß, aber es ist halt jetzt nicht, es ist ein begrenzter Bereich, in dem du aber so viel Zickzack und hin und her läufst, dass du das tatsächlich relativ einfach zusammenkriegst. Ich hätte jetzt gesagt, wir haben uns nicht super gestresst, wir haben die Sachen gesehen, die wir sehen wollten und ja, haben einfach die Messe genossen, so wie sie war.
Ja, das stimmt. Wir sind auch ein bisschen in Köln noch rumgelaufen, das muss man auch dazu rechnen, ne? Aber das ist schon viel. Und ich merke es heute noch sehr stark an meinen Oberschenkeln. Nicht, weil ich Muskelkater hätte oder sowas, das eigentlich gar nicht überraschenderweise, sondern weil mein linker Oberschenkel echt böse wundgescheuert ist. Der tut richtig weh. Ich habe heute eigentlich, jetzt abgesehen von der Podcastaufnahme, einen in der Unterhose auf der Couch liegt Tag, damit das mal alles ein bisschen wieder heilen kann.
Ja, glücklicherweise bin ich da ohne Schäden rausgekommen, aber es war viel und der Unterhosen-Couch-Liegetag, den haben wir uns beide auf alle Fälle heute verdient.
Ja, das stimmt. Aber du warst ja sogar schon Sport machen, ne?
Ja, das stimmt. Ich dachte mir heute früh, ach, wenn ich eh schon unterwegs bin, ich habe heute früh auch noch was erledigt und dann dachte ich mir, mache ich auf dem Heimweg noch ein bisschen Sport und war aber auch sehr entspannt, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann bin ich auch heimgefahren.
Ja, cool. Cool. Na gut, wollen wir anfangen, dass wir unsere Gamescom-Erfahrungen rekapitulieren. Ich habe mir so ein bisschen Notizen gemacht, aber nur mit so ein paar Punkten, da kannst du gerne noch ergänzen und ausschmücken oder andere Sachen nennen. Am ersten Tag, am Dienstag, sind wir quasi erst zu mittags dann letztendlich losgefahren, weil mein Zug ungefähr 3 Stunden Verspätung hatte oder sowas. Ich glaube, es war 1,5 waren es in Wirklichkeit, oder?
Genau, 1,5 Stunden zu spät. Aber ich meine, deine Zugfahrt hat ja eh 1,5, 2 Stunden gedauert per se schon. Das heißt, im Prinzip von Haustür zu mir waren es dann doch fast 4 Stunden, die du gebraucht hast.
Es ist wirklich witzig, weil eigentlich war der Plan, dass ich so innerhalb von 1 Stunde mit dem Zug zu dir fahre, damit wir dann gemeinsam nach Köln fahren. Ein sehr sinnvoller und schlüssiger Plan, aber letztendlich durch die Zugverspätung und meine Wartezeit und allem drumherum war ich eben fast 5 Stunden unterwegs und in der Zeit hätte ich tatsächlich mit dem Zug einfach nach Köln fahren können und dann hätten wir uns da treffen können. Das wäre auch möglich gewesen, aber gut, okay, wir haben es dann letztendlich noch easy pünktlich geschafft. Also wir hatten zum Glück jetzt auch nicht großen Stress, aber so eine Stunde länger hätte es nicht dauern dürfen, das Ganze.
Nee, das stimmt.
Und zwar sind wir deswegen schon hochgefahren, weil wir uns die Karten für die Eröffnungsnacht gekauft haben, die ja auch live gestreamt wurde. Vielleicht habt ihr die ja auch gesehen. Dienstagabend die Gamescom Opening Night. mit Jeff Keighley, der sie moderiert hat, und einigen World Premiere Trailern und so weiter, wie man das kennt. Und ja, wie fandest du das Ganze?
Ich muss sagen, wenn ich ein bisschen drüber nachgedacht hätte, bevor wir die Tickets gekauft haben, hätte ich mir denken können, dass ich sie so finde, wie ich sie jetzt tatsächlich fand. Um jetzt mal sehr auszuschweifen. Also es ist halt einfach eine Trailer-Show. Es kommt ein Trailer nach dem anderen, gefühlt eine Viertelstunde lang allein Call of Duty-Trailer. Und es war cool, mal live dabei gewesen zu sein, aber ich brauche es jetzt nicht nochmal. Weil da schaue ich mir die Trailer lieber entweder live auf von der Couch aus an oder ich gucke sie einen Tag später und überspringe alles, was mich nicht interessiert.
Ja.
Genau. Aber es war mal gut, dabei gewesen zu sein. Diese Halle ist riesig und sie ist auch super cool dekoriert und gemacht mit Lightshow und allem. Also es ist auf alle Fälle ein Event, aber es ist halt nur eine Trailershow.
Ja, ich habe mir das auch gedacht. Ich habe mir halt gedacht, wenn wir jetzt schon coolerweise Tickets haben, danke an Bethesda an der Stelle, die uns da ein bisschen geholfen haben, dass wir am Mittwoch auf die Messe dürfen, dann habe ich mir gedacht, ach komm, dann nehmen wir doch diese Dienstagabend Opening Night noch mit. Ich finde die schon immer in den Streams langweilig, also auch das Summer Games Fest und wie sie alle heißen, diese ganzen Shows sind eigentlich immer ziemlich langweilig. Man wartet immer so auf den einen Trailer, der einen dann vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen hypt, aber meistens kommt er nicht. Und dann sitzen wir so da und denkt sich, ach ja, mein Gott. Eine Stunde, die man jetzt auch schlimmer hätte verbringen können, aber naja, richtig gelohnt hat es sich nicht.
Waren zwei, oder?
Ja. Ich glaube auch. Naja, und auf jeden Fall habe ich mir gedacht, aber vielleicht ist es cool, wenn man direkt live dabei ist, weißt du, so ein bisschen Event-Charakter und man sieht dann die Leute wirklich auf der Bühne und die Musik ballert irgendwie durch den Torso, der Bass. Und genau, wollte mir das eben auch mal anschauen. Aber so mein Fazit ist so, nee, live ist auch nicht besser. Also kann man sich auch sehr gut einfach von zu Hause anschauen. Das gewinnt jetzt nicht wirklich viel durch den Event-Charakter, finde ich. Wir hatten eigentlich, finde ich, noch relativ gute Plätze. Wir saßen, es gab quasi, glaube ich, drei oder sowas, so Zuschauerblöcke, so rein hintereinander. Und wir saßen im vordersten Block ganz weit hinten. Und ich finde, wir waren schon viel zu weit von der Bühne weg, als dass wir ernsthaft irgendwas erkannt hätten. Und die beiden anderen Zuschauerblöcke hinter uns, die hatten zwar einen großen Bildschirm, der so ziemlich über unseren Köpfen direkt hing, aber vom Bühnengeschehen selber war ja für die ohne Opernglas im Grunde gar nichts mehr erkennbar, glaube ich.
Ich denke auch, ja. Da geht es um die Masse, aber es geht nicht um den Stream. Das merkt man auch ganz klar, dass es am wichtigsten ist, dass da gute Kameraeinstellungen für einen Stream gemacht werden. Die hatten auch eine von diesen, was man auch oft in den Fußballstadien sieht, diese Kabelkameras, die dann frei im Raum schweben. Genau, also man merkt schon, okay, da ist der Streaming-Charakter im Vordergrund und als Publikum bist du da, um zu klatschen, aber nicht um wirklich den Event perfekt zu sehen, sondern um einfach Stimmung für den Stream auch zu machen. Fair enough, aber ja, genau, das nächste Mal wieder im Stream oder halt die Zusammenfassungen, die es dann über diverse Kanäle gibt.
Genau, das finde ich auch sinnvoll. Ich fand es ganz lustig, weil man hat so offensichtlich gemerkt, dass Leute im Publikum platziert sind, um die Stimmung anzukurbeln, die irgendwie dann so wuhu schreien und klatschen, während eigentlich eher Stille geherrscht hat, so im Publikum teilweise. Am geilsten fand ich es, als Tencent den Umwelterhaltungspreis oder sowas gewonnen hat. Weil da wurde dann plötzlich so ein lautes Gemurmel im Publikum laut, ne, so Empörung, das dann durch diese paar platzierten Jubelschreier durchbrochen wurde, so ein bisschen.
Echt Arbeit in dem Moment.
Ja.
Also es war dann, am Anfang haben wir gemerkt, wenn die nicht drin gewesen wären, dann wäre es wahrscheinlich in Buhrufe übergegangen.
Die Stimmung, ja genau, das hat man gespürt, ja, total.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was da das Problem mit Tencent ist, ich glaube aber, dass die auch unter anderem einen Haufen Leute entlassen haben im letzten Jahr oder sowas, oder? Hast du da irgendwie mehr mitgekriegt?
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß, dass Tencent einen sehr schlechten Ruf hat und sehr kritisch beäugt wird. Weiß halt auch einfach so, dass der größte Videospiel-Publisher überhaupt aktuell ist, der so aus dem chinesischen Markt heraus seine Tentakel über die Welt geworfen hat und halt überall seine Anteile aufgekauft hat. Aber im Detail kann ich es jetzt nicht sagen, was genau die Kritik ist. Ja, aber man hat gemerkt, im Publikum waren die nicht sehr beliebt. Das war, glaube ich, so mein Highlight auf der Opening Night. Das war wenigstens interessant.
Und das stimmt, ja. So, kippt die Stimmung oder bleibt es noch?
Aber wie gesagt, noch Stühle jetzt auf die Bühne? Oder?
Die Jubelschreier haben ihren Job sehr, sehr gut gemacht. Das hat auf alle Fälle funktioniert, dass es nicht überhand genommen hat.
Ja. Gab es spielemäßig für dich irgendein Highlight in der Opening Night, dass dir im Gedächtnis geblieben ist?
Tatsächlich als erstes der Trailer von Borderlands, auch wenn der nicht viel hergegeben hat, aber ich habe Borderlands 2 sehr geliebt. Das haben auch, glaube ich, wir beide und auch viele andere Freunde zusammen viele, 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 viele Stunden gespielt. Mhm. Und bei Borderlands 3 war es das Problem, dass sich mich das irgendwie nicht mehr so gehuckt hat. Aber dadurch, dass wir, wo wir später auch noch dazu kommen, uns diesen Film jetzt auch die Tage angeguckt haben, obwohl der so mäh war, habe ich trotzdem jetzt Lust, dieses Spiel mal wieder anzuspielen und zu gucken, ob sich da irgendwie ein bisschen was verbessert hat, dass sich meine Einstellung dem Spiel gegenüber ein bisschen verbessert hat, um das mal wieder zu testen. Und das zweite Highlight war tatsächlich diese von dem Effektstudio, dass die jetzt einzelne Episoden über diverse Computerspiele machen und genau, bin ich schon sehr gehypt da in die Richtung auf alle Fälle.
Oh ja, das sah wirklich interessant aus, ne? Das Studio von Love, wie hieß es? And Robots, irgendwas Love and Robots.
Love, Death and Robots, glaube ich.
Love, Death and Robots, genau. Die fand ich ja ziemlich cool schon, so eine Miniserie auf Netflix, wo jede Episode so eine eigene Kurzgeschichte erzählt und die meisten vor allem visuell sehr cool. Oder alle visuell sehr cool und viele auch noch wirklich so von den Geschichten her sehr cool. Und die machen jetzt eben so eine Videospiel-Franchise-Staffel. Also das gehört nicht offiziell zu Love, Death and Robots, aber ist auch eine Netflix-Produktion, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genau.
Und,
oder? War es Netflix? Oder war es Disney? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Naja, ohne Gewähr alle Angaben hier, aber auf jeden Fall hat man da schon einige wiedererkennbare Gesichter gesehen. Es wird so eine God of War anscheinend Folge geben. Wir haben Kratos gesehen. Wir haben sehr viel Figuren aus dem Indie-Bereich gesehen. Ich habe viele wiedererkannt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, witzigerweise, welche das waren.
Ich kann es auch nicht mehr genau sagen, was es war. Ich habe nur heute früh auch die Game 2-Zusammenfassung von der Gamescom gesehen und die haben mich quasi wieder aufgefrischt, dass ich das ja auch gesehen habe. Weil unter diesem ganzen Trailer-Wust ist das natürlich ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber genau, ja, es ist was, auf was ich mich auch in Zukunft freuen werde. Und ich hoffe, dass da noch viel, 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 viel mehr kommt, weil nach der Fallout-Serie und nach diversen anderen auch guten Videospielserien, wir brauchen mehr davon.
Ja, eben, da habe ich wirklich Bock drauf. Und ich finde, so ein Miniserienformat macht da echt Sinn. Secret Level heißt es, genau. Netflix, oder? Ja, okay. Ich glaube schon. Naja, genau, da habe ich auch Bock drauf. Das finde ich auch ziemlich cool. Und ansonsten fand ich es tatsächlich ziemlich cool, dass Peter Molyneux die Bühne betreten hat. Zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie lange, mal mit einem richtigen Spiel mal wieder. der ist ja so ein bisschen so von From Grace gefallen. Peter Molyneux war wirklich so ein Urgestein der westlichen Videospielwelt und hat wirklich durch seine Innovationen und durch seine cleveren Ideen und den Charme seiner Spiele viele Herzen erobert, damals in den 90ern, 2000ern. Black and White zum Beispiel, Dungeon Keeper, alles sehr coole Spiele, wo er seine Finger mit im Spiel hatte. Und dann ist er so ein bisschen in den Mobile-Markt abgerutscht und hat irgendwie so weirde Spielchen gebastelt und hat irgendwie Versprechungen gemacht, die er nicht halten konnte. Und es gibt dieses berühmte Interview, wo er selber nicht wusste, in was er da reingeraten ist, wo er ziemlich geroastet wurde, wo die Eröffnungsfrage war, sind sie ein notorischer Lügner und so Sachen. Also der wurde ziemlich stark kritisiert und jetzt ist er wieder da mit seinem neuen Spiel, wie hieß es gleich nochmal, Worlds of Albia oder so ähnlich. Muss ich auch mal schnell live hier recherchieren. Aber auf jeden Fall sah das ganz nett aus. aber irgendwie, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es hatte diesen Charme, weißt du? Es hatte diesen Peter Molyneux-Charme wieder. Es ist irgendwie so eine Gott-Simulation. Man hat diese Götterhand. Man kann irgendwie Dächer von den Häusern reißen und die neu zusammensetzen. Man kann bestimmen, was die kleinen Männchen, die in deinem Dorf leben, essen müssen. Also man macht ihnen dann wirklich auch Sandwiches anscheinend und so weiter und so fort. Man entwickelt neue Waffen und dann geht man in so einen Third-Person-Modus, wo man quasi die Kontrolle direkt über Helden übernimmt, um das Dorf zu verteidigen. Also das hat so ein bisschen was von diesem Übernehmzauber aus Dungeon Keeper eben auch, wo man das auch schon kannte. Und das sah eben sehr quirky, sehr witzig aus, aber ehrlich gesagt nicht besonders gut. Also ich kann mir das noch nicht so richtig als Spiel vorstellen. Gerade der Third-Person-Modus, wenn man quasi die Figur übernimmt, sah echt ein bisschen einfach nicht sehr spaßig aus, aber es ist sympathisch. Ich fand es irgendwie sympathisch. Ich bin gespannt drauf, auf jeden Fall.
Ja, es sieht ein bisschen oldschool tatsächlich auch von der Grafik her aus, aber ich bin echt gespannt drauf. Gerade was wir an Gameplay und so gesehen haben, sah es halt sehr zusammengewurstet aus allen seinen bisherigen gut funktionierenden Ideen aus. Aber ich meine, das muss ja nichts Schlechtes sein. Wenn das gut ausgearbeitet ist und Spaß macht, dann kann das so zusammengewurstet sein, wie es nur will. Wird trotzdem Spaß machen zu spielen. Also ich bin echt gespannt darauf, was da auch dann die weiteren Reviews und so sagen, wenn es dann tatsächlich um Spielbares geht. Ja.
Master of Albion heißt das, habe ich gerade noch mal geguckt. Und ich habe mich schon gewundert, ich habe zufällig jetzt eine Überschrift von einem Artikel auf Google gesehen, dass Peter Molyneux sein Spiel deswegen Masters of Albion nennen konnte, weil das ist ja die Welt von Fable und die Fable-Rechte sind ja schon bei Microsoft, weil dem Begriff Albion einfach noch niemand rechtlich gesichert hat. Da gab es kein Copyright. Das heißt, er kann den Namen jetzt benutzen und mir ist aufgefallen, bei der Präsentation hat er auch nie irgendwie erwähnt, dass das in direktem Zusammenhang mit Fable jetzt steht. Es ist nur die Welt Albion halt. Na gut. Warum nicht?
Sehr, sehr interessant, ja.
Ja, okay, genau. Ansonsten ist jetzt bei mir auch nicht viel hängen geblieben. Es war halt wieder dieses typische Trailer-Gewitter. Ich fand es noch ganz interessant, dass auf der Bühne noch gesagt wurde, dass dieses Wukong, dieses Black Myth, glaube ich, heißt, alle möglichen Verkaufsrekorde gebrochen hat und so weiter. Dieses, wie heißt es? Oh, Journey to the West, genau. Dieses Spiel, das auf dieser alten chinesischen Legende da basiert, auf der auch lose Dragon Balls basiert. Und interessant fand ich aber, dass ich dann im Nachhinein gelesen habe, dass tatsächlich die Playerbase zu 90% aus China kommt. Und das hat nochmal mir deutlich gemacht, was für ein unglaublich krasser Markt einfach China ist. Dass letztendlich, wenn die wollen, wenn bei denen mal wirklich was im Hype ist, die darüber bestimmen, was irgendwie das erfolgreichste Spiel aller Zeiten ist. Und der Rest der Welt ist dann relativ egal sogar.
Ja, fand ich auch sehr interessant und es ist halt so ein Souls-like und damit nicht so wirklich die Art Spiel, die ich gerne spiele. Und ja, gucken wir mal, wie das sich auch noch weiterentwickelt, weil irgendwann haben es dann auch alle gekauft. Ja. Und schauen, ob das hier bei uns im Westen auch noch mal so einschlagen
wird. Also ich meine, es ist da, soweit ich weiß, schon auch nicht schlecht, aber nicht so der absolute Burner wie eben in China. Es ist auch von den Kritiken her eher so ein durchschnittliches Spiel. Es interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Es ist wohl von inszenatorisch wirklich gut, aber ansonsten eher so, passt schon, kann man schon spielen. Auf Metacritic steht es auf 81% Review-Score und 7,7 User-Score, also es ist wirklich eher so, ja, geht schon, aber muss jetzt nicht sein. Naja, genau, fand ich noch ganz spannend. Aber gut, okay, kommen wir mal zur richtigen Gamescom. Jetzt haben wir die Opening Night hinter uns gebracht und der Tag 2 beginnt, der Mittwoch im Grunde. Der erste Tag, an dem die Gamescom technisch gesehen offen hat, aber eben noch nicht für die Öffentlichkeit. Dementsprechend ist da auch noch ein bisschen weniger los, wobei es gegen Abend auch schon ziemlich voll wurde, finde ich. Und man hat ein bisschen aber die Möglichkeit, sich in Ruhe mal umzuschauen. Wir haben den Tag, glaube ich, auch vor allem genutzt, um wirklich mal alles so ein bisschen uns anzugucken, so die komplette Messe abzutasten und mal zu schauen, was das ist. oder was so ausgestellt ist eigentlich wo. Und krass fand ich, ist uns dann gleich auch aufgefallen, relativ spät noch am Abend, dass Microsoft dieses Jahr einfach eine komplette halbe Halle alleine hatte, basically. Und das ist schon richtig krass. Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber gehört habe ich, dass irgendwie der Quadratmeter 8.000 Euro kostet auf der Gamescom. Und dann haben wir noch so mitbekommen, dass Microsoft dieses Jahr scheinbar 1.000 Quadratmeter, glaube ich, für ihren Stand gebucht hatte. Also alleine Miete für diese paar Tage 8 Millionen. Ist halt Microsoft, ne? Die können sich das halt leisten, aber das ist schon eine ordentliche Stange Geld.
Genau, was kostet
die? Dann kommen halt noch, weißt du, die ganzen Kulissen, die aufgebaut werden müssen und so weiter, die Angestellten. Das ist schon unglaublich, was da für Geld reinfließt für so ein paar Tage Messe. Aber ja, Microsoft hat sich da wirklich nicht lumpen lassen. Fand ich aber auch sehr cool, muss ich sagen, dass die ihren Bereich auch wirklich gut gepflegt haben, unter Anführungsstrichen. Die hatten den groß ausgeschilderten Infostand, wo auch sehr viele Dolmetscher und Hilfspersonen für Menschen mit Behinderungen standen und so weiter. Das fand ich sehr cool.
Absolut, ja. Also die haben den nicht versucht, irgendwie das maximal da rauszuquetschen aus dem Stand, sondern haben das auch relativ großzügig gelassen und ja, war ein sehr, sehr beeindruckender Stand. Und ja, so die halbe Halle Microsoft ist schon cool. War es schön zu sehen und war auch, wie gesagt, ein super, super gut gemachter Stand.
Nur das Bonussystem, das die hatten, fand ich ein bisschen weird. Weil normalerweise, wenn du dir auf der Gamescom irgendwas anguckst, dann kriegst du in der Regel irgendwie einen Schlüsselanhänger oder ein T-Shirt oder irgendwie Merchandise, manchmal auch nix, aber mein Gott. Aber Microsoft hat es quasi so gemacht, dass du bei einigen Ständen, die in ihrem Bereich waren, so Xbox-Tokens bekommen hast und im Zentrum deren Bereichs konnte man dann so Gacha-Glücksspiele oder sowas mit diesen Tokens machen und so irgendwelche Preise gewinnen. Und am Endeffekt hast du dann auch nur einen Schlüsselanhänger bekommen, in der Regel. Also da war halt nur dieser Zwischenschritt irgendwie komplizierter. Was es aber noch komplizierter gemacht hat, ist, dass du nur an manchen Ständen random diese Tokens bekommen hast und an anderen wieder nicht. Aber das wusstest du vorher irgendwie nicht. Und ich war irgendwie verwirrt, wie das System eigentlich genau funktioniert. Also so wichtig war es mir jetzt auch nicht, aber komisch.
Ja, aber ich habe ja Fallout 76 mich an dem Stand angestellt.
Das war am Mittwochabend noch.
Und da war ja eigentlich relativ wenig los, aber ich stand da trotzdem eine Stunde oder so in der Schlange und habe dann da diesen Token gekriegt. Und mit einem Token konnte man halt auch irgendwie nichts anfangen. Das heißt, die haben erwartet, dass man sich da mehrmals irgendwo anders anstellt. Aber das, ich denke mir, wenn du so als Besucher auf der Messe irgendwie an einem regulären Tag dahin gehst und dann 4 Stunden in einer Schlange stehst, einen Token kriegst, aber um dieses große Glücksrad zu drehen, brauchst du 4 Tokens. Ja, es ist irgendwie alles ein bisschen. Und dann hast du nicht immer garantiert, dass du hier einen Token kriegst an dem Stand. Ja.
Ja, wenn man so als normaler Besucher an einem Samstag oder sowas auf die Messe geht, wo wirklich viel los ist, du hast ja, glaube ich, zeitlich unmöglich, dass du 4 Tokens für dieses große Glücksrad an einem Tag überhaupt zusammenkriegst, weil du stehst ja sowieso überall 2 bis 4 Stunden in der Warteschlange. Naja, gut. Naja, komisches System, aber gut, egal eigentlich. Was haben wir uns denn an dem Tag alles angeguckt? Ich habe es mir aufgeschrieben. Das allererste Spiel, das wir uns angesehen haben, weil die waren da, als wir da vorbeigegangen sind, gerade noch so ein bisschen am Aufbauen und da war wirklich noch niemand, war Starship Troopers. Wir beide spielen ja super gerne immer wieder mal Helldivers 2, hatten da eine sehr intensive Phase und spielen das immer noch immer wieder mal. Und da dachte ich mir, da möchte ich jetzt mal das kommende Konkurrenzprodukt sehen. Na, ich meine, Starship Troopers ist eine offensichtliche Inspiration für Helldivers, aber jetzt kommt quasi die Originallizenz mit ihrem eigenen Spiel. Dann wollte ich mal gucken, ob Helldivers da irgendwie bedroht ist und ich glaube, ich kann im Nachhinein sagen, so, nee, ist nicht wirklich eine Bedrohung für Helldivers 2.
Absolut nicht. Also es ist echt traurig, es nimmt sich viel zu ernst, wie du auch schon gesagt hast, als wir da waren und es ich weiß nicht, ob das noch kommt oder es ist halt auch irgendwie ein bisschen zu jugendfrei alles. Also es sprotzelt nichts, wenn man drauf rumschießt und das ist auch alles so ein bisschen, ja, nicht so lustig stressig wie in Helldivers, sondern einfach nur stressig, stressig, so gegen Ende raus. Wir haben das eine Match quasi von Anfang bis zum Ende des Testmatch durchgespielt, bis wir beide dann tot waren, als die zur Pickup-Area oder zur Pickup-Zeit kam. Und ja, also bisher sehe ich da noch keinerlei Konkurrenz. Mal gucken, ob die da noch ein bisschen was tweaken und machen, aber ja, es wird schwierig, dagegen anzukommen.
Ja, es war einfach wirklich nicht wirklich lustig, ne? Man läuft halt so in der First Person, ist ein First Person Shooter mit der Klasse, die man gewählt hat, über die Planetenoberfläche in relativ großen Teams. Wie viele Leute werden wir gewesen sein? 16, 12, sowas?
Ich glaube, wir waren in vierer Teams eingeteilt, aber es waren mehrere vierer Teams pro Karte. Also ich weiß auch nicht, ob da das Ziel gewesen wäre, dass man zusammen bleibt mit seinem Team oder so. Aber,
aber irgendwie kam es mir so ein bisschen random vor. Dann spawnen wieder irgendwo Gegner, dann wehrt man wieder eine Welle von Gegner ab, dann drückt man wieder irgendwo einen Knopf, dann kommt wieder eine Welle von Gegnern, die alle irgendwie mit einer relativ schwachen KI auf einem zulaufen. Wenn man auf die schießt, dann gibt es ein paar bunte Löcher auf dem Körper und auf einmal werden sie schlaksig und dann weiß man, dass sie tot sind. Man hat halt wirklich kein gutes Trefferfeedback und am Schluss kann man dann noch so ein bisschen Basen bauen. Da kann man dann so Fortifications bauen, damit man die letzte Welle durchhält, bevor man abgeholt wird. War alles ein bisschen lame, hat mich wirklich nicht abgeholt. Ja, genau, wenig beeindruckend für mich.
Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Das wird uns Helldivers auf keinen Fall ablösen. Ja,
das stimmt. Civilization 7 war noch ein Spiel auf der Messe, das mich sehr interessiert hat. Das haben wir uns dann noch angesehen. Das war leider nur eine Vorführung. Man durfte das nicht anspielen. Ich habe mich schon gewundert, ehrlich gesagt, wie das gehen soll, dass man auf so einer Messe Civilization 4 anspielt. Das ist so, da geht man irgendwie am Mittwoch rein und dann kommt man am Sonntag wieder raus und denkt sich, ach schade, dass ich das eine Match nicht fertig spielen konnte. Aber genau, das war halt so eine kleine Vorführung in so einem Kinosaal, das die aufgebaut hatten, mit ein bisschen Live-Gameplay und Trailer, die gezeigt wurden und ein bisschen so Informationen dazu. Und das sah ziemlich cool aus. So als alter Civilization-Fan, der eigentlich von allem nach dem vierten Teil, so muss ich sagen, so ein bisschen enttäuscht war, hat mir Civilization 7 tatsächlich ein bisschen Hoffnung gemacht. Die haben ein paar interessante neue Ideen, die das Ganze ein bisschen auffrischen könnten, aber auch sehr viele Mechaniken, die man von früher kennt. Die haben jetzt im Grunde so Zeitalter in kleinere Bereiche geteilt. Ich bin gespannt, wie sich das spielt und ob das Ganze zu sehr simplifiziert. Aber man hat jetzt quasi eine Startzivilisation, aber nach einem gewissen Zeitalter endet diese Zivilisation und man wählt dann eine weitere Zivilisation, die jetzt aus dieser hervorgeht für die neuen Zeitalter. Und in den Zeitaltern sind auch die Tech-Bäume relativ begrenzt und so. Keine Ahnung, muss man mal gucken, wie sich das wirklich im Spiel dann anfühlt. Aber auf dem Papier hat vieles irgendwie ziemlich interessant ausgesehen, was die so gezeigt haben.
Fand ich auch, ja. Es ist spannend zu sehen. Ich war nie so der große Civ-Spieler, deswegen kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Aber ich habe das letzte Civilizations dann auch immer mal wieder ein bisschen gespielt, hier und da. Und ja, bin jetzt mal gespannt. Wahrscheinlich nichts, was ich mir am First Day auf alle Fälle kaufen würde. Aber wenn es dann irgendwann mal in einem Sale ist oder so und gut mir empfohlen wurde, dann würde ich es, glaube ich, nochmal.
Ja, zumindest bei den neueren Civilizations, da muss man mal gucken, wie es bei 7 wird, macht es tatsächlich Sinn, dass, wenn man nicht ein großer Fan ist, dass man wartet, bis mal die ganzen DLCs kommen. Weil leider ist Civilization in den letzten Jahren ziemlich zu so einer DLC-Hölle geworden, wo irgendwie gefühlt jeden Monat eine neue Zivilisation für 2,50 oder für einen Fünfer oder sowas rauskommt. Und dann kommt nochmal einmal im halben Jahr wirklich ein großes Pack mit neuen Mechaniken. Und ich glaube, wenn man das Spiel nach und nach, sich wirklich nach Release zusammenkauft, dann steckt man da hunderte von Euro rein. Da macht es Sinn, wenn man auf die Complete Edition wartet und die sich irgendwann holt. Aber schauen wir mal, ob es bei 7 auch wieder so schlimm wird. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Ja, ich weiß nicht. Es gab schon viel Kritik auch. Gucken wir mal. Aber ja, ich würde auch nicht hoffen zu sehr, dass sich das bessert. wo wir gerade bei DLCs und Microtransactions sind, wir haben uns dann noch am Ubisoft-Stand das neue Star Wars-Spiel angeguckt. Star Wars Outlaws. Und das durften wir wieder ein bisschen anspielen. Da gab es 3 verschiedene Demos quasi zur Auswahl. Ich habe mir 2 davon angeguckt. Ich glaube, du auch, ne? Ich glaube, wir haben auch die gleichen gespielt. Da war so ein bisschen Schleichen, auch, ja. So ein bisschen Schießen, so ein bisschen Klettern und so ein bisschen Weltraumkampf dabei. Konnte man sich alles mal so ein bisschen angucken. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht viel dazu sagen, außer wenn man so Ubisoft-Spiele kennt, dann kennt man auch das Star Wars Outlaws. Es hat einen soliden Eindruck gemacht, aber es hat mich nicht umgehauen. Ich werde mir das definitiv anschauen, aber es ist halt basically so ein bisschen Assassin's Creed im Star Wars-Universum vom Gefühl her jetzt so, von den 15, 20 Minuten, die wir reinspielen konnten.
Ja, ich bin ja ein recht großer Star Wars-Fan und mag die Spiele auch soweit eigentlich ganz gerne. Zum Beispiel damals Jedi Academy oder so habe ich sehr gesuchtet, hat mir richtig viel Spaß gemacht, aber die EA Star Wars Spiele, jetzt die 2, die rausgekommen sind, und jetzt das Ubisoft Star Wars Spiel, sie sind sich schon sehr, sehr ähnlich. Also ich weiß nicht, ob die da noch irgendwie noch einen ganz neuen Twist oder so reinbringen. Da hatten wir jetzt auch keine Chance in der kurzen Zeit, wo wir das angespielt haben, das wirklich rauszufinden. Aber es ist schon sehr, sehr ähnlich zu den EA Star Wars Franchise. Also ja, bin ich gespannt. Wird auf alle Fälle gespielt. Vielleicht auch nicht am ersten Tag, sondern wird auch gewartet, bis es irgendwann im Angebot ist.
Ja. So ging es mir auch. Das hat jetzt keinen schlechten Eindruck gemacht, aber jetzt auch nichts, wo ich mir dachte, nee, muss unbedingt sein.
Genau. Wir waren entertained. Das stimmt.
Ich glaube, sonst haben wir uns am ersten Tag tatsächlich auch gar nichts mehr angeguckt. Du warst dann noch bei Fallout 76, da hatte ich dann schon keine Zeit mehr, weil ich noch einen Termin weiter hatte. Da durfte man auch anspielen, oder meintest du?
Genau, ja, da hast du einen Charakter mit Level 60 irgendwas gekriegt und bist einfach so ein bisschen in der Welt rumgelaufen. Und ich habe Fallout 4 sehr viel gespielt, ich habe Fallout 3 sehr viel gespielt, Fallout 76 habe ich nie angespielt. Deswegen dachte ich mir, okay, jetzt, das ist jetzt meine Gelegenheit. Und hatte dann harte Fallout 4 Flashbacks gleich wieder und dachte mir, ja, vielleicht noch nicht. Vielleicht warte ich doch auf Fallout 5, weil leider ja, irgendwann nach so vielen Stunden Fallout 4, irgendwann denkt man sich, jetzt ist gut.
Ja.
Der Fallout 4 Akku ist leer und dann, genau, braucht es
ja,
Neues.
Kann ich schon verstehen. Ich habe ja Fallout 76 nach Release durchgespielt und fand das ehrlich gesagt, abgesehen von den Bugs, die es halt damals noch hatte, ganz gut, man kann das schon spielen. Ich fand halt leider aufgrund der Multiplayer-Funktion, für mich zumindest, hat das Spiel nicht wirklich was dadurch gewonnen, aber sehr viel verloren im Vergleich zu Fallout 4. Und deswegen war es für mich halt wirklich immer so ein schlechteres Fallout 4. Aber war schon ganz nett, I guess. Aber ja, hätte es jetzt für mich auch nicht unbedingt in der Form gebraucht. Als Singleplayer-Spiel wäre das sehr viel besser und cooler geworden. Aber gut, scheint ja einigermaßen zumindest zu funktionieren für Bethesda und für Microsoft. Es läuft ja immer noch, wird immer noch supported, wird immer noch promoted, hat ja auch einen relativ großen Stand sogar auf der Messe. Also das muss schon irgendwie profitabel sein. Kann mir auch vorstellen, dass da die Serie jetzt vor kurzem nochmal ordentlich geholfen hat, das Spiel dann nochmal zu boosten. Und jetzt funktioniert es ja mittlerweile und gibt ja auch ganz viel neuen Content, den jetzt auch teilweise ich nicht mal kenne. Und weil ich eben gar nicht mehr aktiv spiele. Aber trotzdem, ich hoffe schon, dass demnächst wieder ein gutes Singleplayer-Fallout kommt. Da kann ich mich dann auch wieder voll reinstürzen. Schauen wir mal. Weißt du eigentlich zufällig, dann wüsstest du es wahrscheinlich gar nicht, ne? Ob das jetzt irgendwie ein neues Gebiet, ein neues Add-on war, das man da anspielen durfte, oder einfach nur normales Standard-Map-Gameplay?
Ich vermute normale Standard-Map-Gameplay, aber ich kann es dir nicht sagen. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt und es fühlte sich nicht besonders neu an, ja. Aber ohne Vergleich ist das schwierig.
Ja, das war es dann eigentlich am ersten Tag eh schon, fast überraschenderweise. Ne? Rückblickend denke ich mir, oh, wir hätten uns da viel mehr anschauen sollen, wo noch nicht so viel los war an den Ständen. Aber es war schon, also es war jetzt sehr viel weniger los als die anderen Tage, Aber ich habe mir zum Beispiel auch echt gern das Gothic Remake angeguckt, aber da war einfach immer permanent eine 2 bis 3 Stunden lange Schlange, auch schon am Mittwoch. Da war es immer voll. Die hätten da deutlich mehr Stationen gebraucht. Aber ja, genau. Ja, genau, abends. Ich muss dann ein bisschen früher von der Gamescom, weil ich von YouTube, das war mit ein Grund, warum ich jetzt überhaupt auf der Gamescom war dieses Jahr, auf eine Schiffsfahrt eingeladen. Und ich wusste im Vorfeld wirklich überhaupt nicht, was mich da erwartet. Ich dachte irgendwie, das wird so eine YouTube-Connection-Party, wo man irgendwie, wo die wahrscheinlich so mittelgroße, kleinere deutschsprachige Creator irgendwie mal zusammenstecken zum Networken. Vielleicht kriegt man ein paar Tipps an die Hand und weißt so Kontakte knüpfen und so weiter. Aber als ich dann an Bord gekommen bin, total gehetzt von der Messe und mit Rucksack und allem Möglichen, habe ich schon gesehen, dass am Eingang Gnu steht. Und dann saß ich da oben so und habe mich umgesehen und sah irgendwie ein bekanntes Gesicht nach dem anderen. Und Rezo ist dann noch gekommen. Und plötzlich dachte ich mir so, holy shit, das ist nicht irgendwie so eine kleine Creator-Komm-hier-mal-zusammen-Veranstaltung, sondern das ist wirklich einfach so eine YouTube-Premium-Party, auf der ich hier gelandet bin. Das war mir irgendwie wirklich überhaupt nicht bewusst. Und ich habe mich super fehl am Platz gefühlt, weil ich einen relativ kleinen YouTube-Kanal habe mit meinen unter 100.000 Abos und so weiter. Ich weiß wirklich nicht, wie ich da gelandet bin. Und erstmal war ich da sehr eingeschüchtert. Aber dann habe ich ein bisschen Bier getrunken und habe dann auch einige andere Leute gefunden, die sich ähnlich verloren gefühlt haben anscheinend, die auch so ein bisschen so an ihren Einzeltischen standen und sich offensichtlich dachten, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Mit denen habe ich mich dann so ein bisschen connected und dann wurde es noch ein ziemlich lustiger Abend auch. Und habe wirklich ein paar ziemlich interessante Leute kennengelernt, habe wirklich auch viel gelernt über YouTube, was mir überhaupt nicht bewusst war. Und war schon cool, war eine ziemlich coole Veranstaltung. Habe mich gefreut, dass ich da dabei sein konnte. Und dich haben wir auch die letzte Stunde noch schnell aufs Schiff geschmuggelt, als wir dann schon wieder angelegt sind. Weil es war ja leider ohne +1, was ich echt blöd fand. Aber wir haben es dann noch geschafft, dass du auch noch mit drauf durftest.
Genau. Auf Nicola, aufs Schiff. Ja, also war schön und war auch cool, dass das noch geklappt hat. Und genau, war noch eine nette und lustige letzte Stunde auf dem Schiff. Ja, und da waren zwar dann fast alle Großen schon weg. Ich glaube, Dave haben wir noch gesehen
TJ kurz. TJ war und noch das da dann auch. Ein paar, aber ja, genau, da war schon nicht mehr so viel los. Ja.
Genau, aber war ein schöner Abend und ja, dann sind wir auch irgendwann, ich glaube, das war dann Mitternacht oder sowas, wieder zurück ins Hotel. Und ja, das war dann der erste richtige Tag auf der Gamescom. Super exhausting. Ich glaube, wir beide waren einfach tot.
Ich war auch am nächsten Morgen dann echt verkatert. Wir haben dann auch ziemlich lange gepennt am dritten Tag. Unser Plan war ja eigentlich, weil mit unseren Tickets hätten wir ja auch eine Stunde früher auf die Gamescom gedurft, schon um 9 statt um 10. Das haben wir aber, glaube ich, so gut wie überhaupt nie wieder benutzt. Einmal jetzt noch. Aber am Tag 2 haben wir ziemlich lang gepennt und sind dann erst so gegen Mittag auf die Gamescom. Und dann gab es für mich an dem Tag 2 Prioritäten. Ich habe mir nämlich am Vortag, wo wir so ein bisschen über die Messe geschlendert sind und uns alles angesehen haben, habe ich gesehen, dass es da Tattoo-Stände gab, an denen live quasi wirklich Leute tätowiert wurden. Und ich will mich ja eigentlich schon seit meiner Jugend tätowieren lassen, aber irgendwie mache ich es einfach nie. Und irgendwie, weißt du, da muss man sich wieder irgendwie ein Studio suchen in der Nähe und Termin ausmachen und bla bla bla. Und dann, das sind immer so viele Schritte, bis man dann endlich mal zum Tätowieren kommt. Bis dahin habe ich irgendwie dann schon gar keinen Bock mehr und dann mache ich es doch wieder nicht. So war es immer bis jetzt, immer. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, scheiße, ich lasse mich jetzt auf dieser Messe tätowieren. Ich mache es jetzt einfach. Und direkt am zweiten Tag auf der Messe, wo wir es zum ersten Mal gesehen haben, war ich dann noch sehr unsicher und dachte mir so, oh Gott, ist das wirklich eine gute Idee, soll ich es wirklich machen? Aber dann am nächsten Tag so ein bisschen verkatert von, noch so ein bisschen euphorisch und verkatert von dem Abend davor, habe ich es dann einfach gleich als erstes machen lassen und habe mir einen großen Mega Man auf den Unterarm tätowieren lassen, in Farbe komplett. Das war schon ziemlich cool.
Ja, fand ich auch. Leider ich dachte es mir dann angestachelt von dir, naja, ne, was Kleines wäre auch nett, aber die Tätowiererin, die Chefin von dem Stand hat schon gesagt, so nö, sowas Kleines steche ich dir nicht, das wird nicht gut aussehen und dann kommst du wieder und beschwerst dich. Dachte ich mir, okay, fair enough, das war ein Zeichen, aber ja, war schon sehr, sehr cool. Fand ich cool, dass du das gemacht hast.
Ja, ist wirklich super geworden. Sehr, sehr gut, ich hatte aus. Wirklich Angst, dass das vielleicht ein bisschen shitty wird bei Pixel Art und da muss man ja so harte Kanten machen können und so weiter. Und ich wusste einfach nicht, ob das was wird, aber ich habe mich einfach mal getraut und es ist wirklich perfekt geworden. Ich kann mich echt nicht beschweren. Das ist jetzt, wo wir aufnehmen, ist jetzt heute der dritte Tag, ist schon der vierte Tag jetzt. Nee, egal. Auf jeden Fall ist jetzt so die erste Heilungsphase schon abgeschlossen und aber es ist eh der Wahnsinn, ne? Es hat bei mir ist die Haut irgendwie überhaupt nicht hochgekommen und es hat irgendwie zu keinem Zeitpunkt irgendwie wehgetan. Es hat nur ein bisschen gekribbelt oder gespannt mal. Bis jetzt bin ich wirklich sehr überrascht auch über den Heilungsprozess. Wahrscheinlich, vielleicht kommt das alles erst noch, aber bis jetzt muss ich echt sagen, Tätowieren ist super easy. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Einfach Nadel rein und fertig. War auch ein sehr also der Stand war schon auch wirklich gut, ne? Die haben da schon, weil es eben auch öffentlich war, da konnte den jeder über die Schulter schauen, die haben sehr penibel auf Sauberkeit und so weiter geachtet. Das weiß man natürlich bei so einem kleinen Tattoo-Studio um die Ecke nicht immer, was da hinter verschlossenen Türen so passiert. Aber das war schon alles sehr gut. Bin sehr happy damit, jetzt den ersten Schritt gemacht zu haben und bin jetzt sehr motiviert, das auszubauen. Weil ich wollte ja schon immer mindestens meine beiden Unterarme, wenn ich die kompletten Arme mal zutätowiert haben. Und jetzt habe ich mit meinem Pixel Mega Man den ersten Schritt gemacht. Und ich habe schon Pläne, wie man das jetzt ausbaut. Aber jetzt ist erstmal Merlin dran.
Stimmt, ja, das war ja auch eine Überraschung für sie, dass du da mit dem Tattoo zurückkommst. Und ja, es war auf alle Fälle ein guter Zeitpunkt, das zu machen. Und ja, es war aber, hat recht lange gedauert. Also im Prinzip, ich glaube, gestochen hat er 1,5 Stunden und im Ganzen mit Warten und allem waren wir dann bei ein bisschen unter 3 Stunden für alles. Aber
well, ja, genau, da war nämlich der Tag dann basically auch schon fast vorbei nach dem Tattoo-Stechen. Wir sind dann nochmal, ne, wir haben dann auf der Messe halt nochmal ein bisschen was gegessen. Dann bin ich nochmal in den Shopping-Bereich gegangen, weil ich einfach ein paar so Goodie-Bags und Statuen und sowas mitnehmen wollte. Da haben wir nochmal ein bisschen Grusch gekauft und dann sind wir auch tatsächlich schon relativ früh wieder ins Hotel. Da haben wir nach dem krassen Mittwoch haben wir einen ziemlich chilligen Donnerstag gemacht. Da haben wir dann noch ein bisschen Serie geguckt oder sowas, einfach rumgechillt. Und sind dann auch relativ früh eingepennt. Das war dann auch cool.
Ja, war ein guter
Tag. Am Freitag waren wir dann wieder ein bisschen fleißiger. Da haben wir es tatsächlich gemacht, dass wir unseren Wecker auf 7 stellen, damit wir um 9 auch wirklich auf der Matte standen, auf der Gamescom. Wir sind ein bisschen zu spät gekommen. Ich glaube, so 10 extra Minuten am Anfang hätten wir rausholen können, bevor dann wieder die große Menschenmenge kommt. Aber gut, wir waren noch früh genug, dass wir uns ein paar Sachen noch mal anschauen konnten. Unter anderem ein Spiel, das glaube ich, oh, wie hieß es denn? Ich habe mir auf meinen Notizzettel British Fallout geschrieben und habe mir gedacht, ja, da schaue ich später nach, wie das heißt. Atomic Fall. Ja, ich glaube schon. Also schon vom Namen her so ein bisschen eine Anspielung auf Fallout, ne? Oder Atom Fall.
Aber das war nicht an dem Tag das erste, was wir gespielt haben, oder?
Das habe ich
nee, als, wir haben Titan Quest 2
ach so, angespielt. Titan Quest habe ich als zweites auf der Liste, aber ist ja wurscht. Genau, Titan Quest 2 haben wir angespielt dann als erstes. Genau. Das hat mich sehr interessiert, weil ich ein großer Fan vom ersten Titan Quest bin. Das habe ich damals in meiner Jugend als junger Erwachsener in WG-Zeiten rauf und runter gespielt. Vor allem ich und ein Freund von mir waren da komplett crazy und haben das wirklich, ich glaube, so ziemlich auf allen Schwierigkeitsgraden komplett durchgespielt mit unseren Figuren. Das war so unser Diablo. Also das ist auch, abgesehen vielleicht von Torchlight 2, das ich auch sehr genial fand, ist, glaube ich, Titan Quest 1 bis heute so mein liebstes Action-RPG, so diese Top-Down-Looter-Spiele, falls man das nicht kennt. Und da habe ich mich jetzt sehr gefreut über eine Ankündigung des zweiten Teils und wollte mir das mal angucken. Und die kurze Stelle, die wir da spielen durften, hat mich zwar optisch und vom Feeling her tatsächlich eher an Path of Exile erinnert, nur nicht ganz so düster, aber alles ist so am Strand und so nass und so gewesen. Das war eher ein bisschen untypisch für Titan Quest, aber das Feeling ist irgendwie gut, das hat gut funktioniert. Der Kampf ist cool. Es gibt wieder dieses, wie schon im ersten Teil, dieses Zweiklassensystem, dass man sich zwei Klassen auswählen darf und aus der wird dann quasi eine neue Klasse und man kann dann innerhalb von diesem Zweiklassensystem gucken, auf was man sich spezialisieren will, damit man eben zum Beispiel zu einem noch krasseren Petmaster wird, weil man nicht nur die Untoten, sondern auch die Naturgeister beschwören kann. Ne? Irgendwie sowas. Das hat Titan Quest auch wieder, der zweite Teil. Und da habe ich echt Bock drauf, da bin ich sehr gespannt. Die Demo hat jetzt einen soliden Eindruck gemacht, die wir spielen durften, aber war natürlich viel zu wenig, um so ein Action-RPG jetzt wirklich einschätzen zu können. Aber hat auf jeden Fall Potenzial für mich.
Ja, ich fand es auch ganz interessant. Ich glaube, das ist dann tatsächlich auch für mich der erste Einstieg in die Serie, weil damals, als ihr es gespielt habt, war ich irgendwie noch so teil auf Sacred hängen geblieben und habe da noch ein bisschen weitergezockt. Und da hat mich das dann nie so wirklich gehuckt wie euch alle. Genau, weil im Vergleich zu Sacred war es für mich einfach nicht ganz so cool. Ja, aber da ist... Sieht jetzt auf alle Fälle wieder gut aus und ich bin gespannt, wie es wird. Und mal gucken, vielleicht dürfen wir ja bei der Beta mitmachen, die, wenn man es angespielt hatte, konnte man quasi den QR-Code scannen und sich für die Beta anmelden. Und mal ja, gucken, vielleicht bin ich sehr gespannt. Kommt da ja was.
Fand ich auf jeden Fall cool. Na genau, und danach sind wir dann nochmal im Microsoft-Bereich zu Atomfall gegangen. Genau, Atomfall heißt es. Und das ist eben tatsächlich, so wirkt es sehr stark, ein Fallout in England. Ein Survival-Action-Spiel, ein First-Person-Shooter nach einer nuklearen Katastrophe in Nordengland. Und hat eigentlich auch einen ganz coolen Eindruck gemacht. Ich habe blöderweise, ohne dass ich es checke, an einer Demo von jemandem anders vor mir weitergespielt. Und stand dann irgendwie so am Anfang mitten in der Prärie ohne Munition und dachte mir, das wird schon so sein müssen. Und dann habe ich meine ersten Gegner getroffen in so einer Raider-Höhle und die haben mich sehr oft umgebracht und ich habe keine Munition gefunden und dachte mir, das ist alles ein bisschen blöd. Aber trotzdem konnte ich mir einen ganz guten Eindruck, glaube ich, so verschaffen. Und es ist halt ein kleineres Spiel und das hat man auch gemerkt. Es hat jetzt nicht das große Budget dahinter. Ich finde, der Nahkampf wirkte teilweise ein bisschen klobig. Die KI war wirklich sehr schlecht. Also, ich habe bei dir dann noch ein bisschen zugeguckt. Du hast auf jemanden geschossen, der irgendwie so 100 Meter von dir entfernt war. Und der hat sich dann wirklich umgedreht. Und dann war es so, war wohl nichts und ist weitergegangen. Nach irgendwie 3 Headshots hintereinander. Die anderen Leute neben ihm haben gar nichts mitbekommen. Ich habe mich in meinem Spiel quasi mal direkt von vorne an einen angeschlichen. Der hat es nicht mitbekommen, das war ein bisschen weird. Aber gut, insgesamt sah das schon ganz cool eigentlich aus. Das ist definitiv auch was, das ich mir für meinen Kanal merken muss, weil das könnte wirklich so was sein, das auch die Fallout-Community interessiert.
Es war vor allem auch super hübsch. Also es war wirklich so von den Umgebungen alles super schön gemacht. Aber ja, KI war ein bisschen nicht so intelligent. Und auch das Gunplay, das war, ja, hat jetzt auch nicht so Spaß gemacht. Also wirklich die Umgebung an sich super schön, aber alles, was so ein Spiel dann auch spielenswert macht, noch nicht. Aber es ist ja auch gerade erst... Denk mal nicht, dass die jetzt schnell demnächst veröffentlicht werden. Das wird schon noch.
Ja, bin ich
noch gespannt. Viel Arbeit, aber es wird schon noch.
Zurzeit hat es noch nicht mal, soweit ich das auf Steam jetzt gerade kurz sehe, ein Release-Datum. Aber es heißt bald verfügbar. Na, schauen wir mal. Okay. Bin ich gespannt. Ja, werde ich auf jeden Fall mal im
Auge behalten. Bald ist dehnbar.
Kann ich gleich mal, wenn ich schon hier bin, wishlisten. So. Genau. Ja. Atomfall war dann das zweite, das wir uns angeguckt haben. Und dann waren wir an dem Tag, wenn ich mich recht erinnere, noch ziemlich viel im Indie- und Retro-Bereich der Messe, der ja auch ziemlich chillig war. Da war es ziemlich voll und dann haben wir uns da ein bisschen hin zurückgezogen, was da nicht ganz so zugeht. Da haben wir ein paar Sachen angespielt oder gespielt. Da standen ja auch so Flipper-Automaten und so Retro-Konsolen. ein bisschen Schiffe versenken oder eben. Welchen Flipper hast du gespielt? Ah.
Ich bin mir nicht sicher. Das war irgendwie so ein mega, so ein trashiges Mega-Man-Flipper-Gedöns.
Ich dachte, das war irgendein Film. Ah, ja, ich weiß schon, so japanischer Mega-Man, glaube ich, war das bei dir. Wo dann so ein Bildschirm in dem Flipper-Automat war, wo immer aus diesen alten japanischen Serien diese Einspieler kamen und so weiter. Ja, das war schon ziemlich cool. Das war überhaupt wirklich ein cooler Bereich. Ne? Die hatten auch wirklich so Bereiche eingerichtet, die wie so große, langgezogene Wohnzimmer aussahen mit Couchen und so Retro-Konsolen. Und das war chillig. Das war ziemlich cool.
Ja, war eine schöne Ecke und auch relativ entspannt. Also nicht ganz so überlaufen wie der ganze Rest. Man konnte sich da auch ein bisschen zurückziehen und halt auch ein bisschen flippern. Das ist schon ein ziemlich entspanntes Spiel. Also einfach nur diesen Ball da durch die Maschine zu kicken. Ich verstehe die Faszination auch, warum sich Leute sowas nach Hause holen und daheim in die Ecke
stellen. Ich habe dann auch noch wir haben dann auch ein paar Indie-Spiele uns angeguckt und teilweise auch angespielt und ich habe da tatsächlich noch was entdeckt für mich, das ich mir jetzt die nächsten Tage mal genauer anschauen werde, nämlich Lost in Fantaland. Da sind wir witzigerweise, glaube ich, nur so wirklich hängen geblieben, weil wir gesagt haben, guck mal, Fantaland, wegen dem Getränk und so. Naja, und auf jeden Fall habe ich es mir dann angeguckt, weil da gerade niemand stand. Und das ist quasi so ein Roguelike mit einem Kampfsystem, das so an Fire Emblem oder Final Fantasy Tactics oder sowas erinnert, auch vom Stil her sehr super Nintendo-grafisch. Gibt es jetzt schon als Early-Access-Spiel auf Steam zu kaufen, ist sehr positiv da bewertet. Und für so Roguelikes bin ich eigentlich meistens zu begeistern. Kommt immer sehr stark aufs Gameplay an, aber das hat einen guten Eindruck gemacht. Das fand ich ganz interessant. Grundsätzlich gab es wieder sehr viel Deckbilder, finde ich auch. Ne? So Roguelike-Deckbilder waren im Indie-Bereich sehr stark vertreten. Ist mir zumindest aufgefallen. Ich weiß nicht, vielleicht war das nur meine selektive Wahrnehmung. Ja.
Nee, auf alle Fälle. So jeder fünfte Stand hatte irgendwas mit Karten. Und das ist viel.
Es gab ja sogar auch noch zumindest mal einen expliziten Yu-Gi-Oh!-Stand und sowas. Ja, war ganz cool, auf jeden Fall. Genau, und dann, stimmt, vierter Tag war der Tag, an dem wir dann ins Kino abends noch gegangen sind, wo wir gesagt haben, okay, eigentlich reicht es uns jetzt schon mit der Gamescom, aber wir mussten am Samstag nochmal hin, weil Samstag hatte ich nochmal einen Auftritt bei Bethesda und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann schauen wir uns jetzt mal Köln ein bisschen an. Essen in dem geilen Restaurant waren wir am Tag davor, oder? Das war nicht der gleiche Tag. Das war der gleiche Tag?
Nee,
war das gleiche Tag. Das war ziemlich cool. Wie hieß denn das gleich nochmal?
Udom war das.
Mit einem M hinten.
Genau. Wie Udon, die Nudeln, Udom, nur mit einem M hinten.
Das war ein komplett veganes Restaurant in Köln und das kann ich sehr, sehr empfehlen. Wenn ihr da irgendwie mal in Köln seid, vielleicht nächstes Jahr auf der Gamescom oder so, schaut da unbedingt mal vorbei. Das ist ein bisschen entfernt vom Messegelände. Ja. Da braucht man schon öffentliche Verkehrsmittel oder so. Zu Fuß, glaube ich, eine gute Stunde. Aber das war sehr, sehr geil. Alles, was ich da bestellt habe, da gibt es so, wie nennt man das, so kleine Portionchen, die man sich so zusammenstellt. Genau, so in die Richtung. Es ist so asiatisch, so aber eben so tapperartig und Sushi und sowas. Und da war wirklich alles einfach echt geil. Sehr cool.
Fand ich auch. Und ich meine, ich bin jetzt nicht Vegetarier, das heißt, ist normalerweise schwer zu überzeugen. Aber in dem Fall, es war richtig, richtig gut. Hat mich sehr gefreut, dass das so ein auch sympathischer Laden war.
Stimmt. Zumindest genau. Aktuell
Bargeld kann man nicht mit Karte zahlen.
Genau, und danach waren wir eben im Kino und haben uns nochmal, weil wir gerade so in Videospielstimmung waren, den Borderlands-Film angeguckt. Obwohl wir im Vorfeld schon nichts Gutes drüber gehört haben. Und trotzdem hat der Film es geschafft, meine Erwartungen zu untertreffen nochmal.
Er war so schlecht. Es war so schlecht. Das hätte ich nicht gedacht, dass man es so verkacken kann. Aber ja, das war auf alle Fälle. Ich bin sehr happy, dass du mit mir da hingegangen bist, weil eigentlich wollten wir uns Deadpool den neuen anschauen. Aber der Deal war erst Borderlands, weil ich den auch noch nicht gesehen hatte. Und dann hab ich mir ein zweites Mal Deadpool angeschaut und sehe wie dann das erste Mal. Und hat man zumindest einen schönen Abschluss von dem Abend nach diesem Borderlands-Film. Der
Ja,
war
wirklich,
so
wirklich,
schlecht, war das
wirklich nicht
echt der
gut.
Wahnsinn.
Ich habe mir ehrlich gesagt, glaube ich, nach den ersten 10 Minuten oder sowas, da war ich so ein bisschen so gemischt, weil einerseits die Eröffnungsszene mit Tiny Tina und wie der Psycho eingeführt werden und der Soldat und so weiter, wie die sich treffen, alles super gerusht und super weird, ne, überhaupt nichts macht Sinn, irgendwie. Der bricht bei Tiny Tina die Zelle
Ja.
auf und sagt, komm mit mir, ich rette dich jetzt. Und dann sagt sie, okay. Und dann bricht der Psycho aus seinem Gefängnis aus und dann sagen die, hey, gehörst du jetzt zu uns oder wie? Und der sagt so, ja, ich gehöre zu euch. Und es ist alles so, okay, whatever. Aber dann gab es eigentlich auch wieder ein paar coole Szenen. Ich fand die Einführung von Lilith eigentlich ganz cool, die einfach nur alle die ganze Zeit erschossen hat. Ich fand das wirklich sehr witzig, muss ich sagen, wie die quasi so diese Handlanger in der Bar sofort erschießt, als die ihre Waffen ziehen. Und dann sitzt so in der dunklen Ecke jemand und klatscht so langsam und steht auf und möchte gerade so seine Eröffnungsrede halten und dann erschießt sie den einfach auch. Das fand ich schon sehr lustig zum Beispiel. Und auch Marcus, oder heißt er Marcus? Ich glaube schon, der Waffenhändler auf Pandora, den haben sie sehr gut getroffen, sehr gut
Ja.
gecastet. Und auch Claptrap, auch wenn er im Film super nervig ist, aber Claptrap ist halt super nervig, der ist sehr gut getroffen, wie der im Spiel sein muss. Aber alles andere, und so ab dann wurde es einfach immer schlechter und schlechter. Und ich habe irgendwann zwischendrin mal zu dir gesagt, ich glaube, das ist so der erste Film, wo das Skript wirklich vollständig von KI geschrieben wurde, von ChatGPT generiert wurde. Weil das ist wirklich so eine Aneinanderreihung von Szenen, die irgendwie keinen Sinn machen. Alles endet immer mit so einem Deus ex machina oder einem super unwahrscheinlichen Zufall. Es greift nichts irgendwie schön ineinander. Die Plot-Twists, die zwei, die es gibt, sind meilenweit vorhersehbar. Weiß man von Anfang an, was passieren wird. Und die Gags, der Humor zündet so gut wie überhaupt nicht. Also da hat nichts funktioniert einfach irgendwie.
Ja, ich fand es auch beeindruckend und ich bin ja jetzt nicht wirklich schwierig. Wenn mir 2 Stunden nicht langweilig war im Kino, dann war es für mich ein Erfolg. Aber du guckst halt immer wieder auf die Uhr und denkst dir so, fuck, das ist jetzt mindestens noch eine halbe Stunde. Und es ist wirklich, wirklich schwierig gewesen, der Film. Falls irgendwann mal auf Netflix ist oder und wenn man sich den umsonst anschauen kann, dann guckt ihn euch an, irgendwie nebenbei.
Ja, kann ich auch
Aber
nicht
auf
empfehlen.
keinen Fall ins
Aber
Kino dafür.
dafür fand ich dann vielleicht auch wegen dem direkten Kontrast, ne, kann sein, dass das eingefärbt hat, aber dafür fand ich dann Deadpool 3, Deadpool versus Wolverine oder End Wolverine schon sehr, sehr gut. Den fand ich schon wirklich lustig.
Ja, ich auch. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt schon das zweite Mal gesehen und es ist einfach so ein witziger Film. Auch diese ganzen Cameo-Auftritte und so. Es ist jetzt, ja, die Story ist jetzt auch nicht irgendwie der Mega, aber es ist einfach wirklich gutes Entertainment-Kino, wo du halt auch wirklich in dem Fall 2 Stunden drin sitzt und gut unterhalten bist und immer mal wieder was zu lachen hast. Und ja, es ist super lustig. Ich meine, Deadpool-Filme sind immer gut. Und der
Also der hat mir jetzt von den Deadpool-Filmen tatsächlich
auch.
auch am besten gefallen. Ich weißt du, ich würde halt sagen, so als Film betrachtet, wenn man sich wirklich die Story anguckt und so weiter und wie die Szenen so ineinander, bla bla bla, dann ist das alles schon ganz nett und ganz okay, aber jetzt nicht irgendwie, weißt du, der Film des Jahrhunderts. Aber eben, er ist halt voller Fanservice und voller witziger Auftritte und voller so kleiner, weißt du, weil
Ja.
halt Deadpool so die dritte Wand durchbricht immer, sind eben auch sehr viele Gags drin, sehr viele Plot-Twists basically, die sich aber wirklich um die Erwartungen der Zuschauer drehen, dass man mit was anderem rechnet und dann passiert plötzlich etwas vollkommen anderes. Also auch der Humor funktioniert auf so einer wanddurchbrechenden
Ja.
Ebene, was das angeht. Oh, und das ist schon ziemlich witzig. Das fand ich schon sehr cool. Doch, der hat echt Spaß gemacht. Schon allein, dass Hugh Grant, sage ich schon, Hugh Jackman mal wieder
Mir auch.
Wolverine war schon cool. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ja, dann spielt absolut. Jetzt quasi offiziell spielen die zwei Deadpool-Filme und Logan im gleichen Universum. Finde ich auch cool.
Ja, scheint so.
Logan, hast du Logan gesehen? Den fand ich auch nämlich wirklich cool.
Ja, aber es ist schon echt lange her und ich kann mich da nicht mehr wirklich dran erinnern, muss ich zugeben. Ja, ich weiß auch, dass alle Wolverine / Hugh Jackman Wolverine Filme, wie man sie dann auch, welchen Titel sie dann auch am Ende hatten, immer gutes Kino waren. Also immer entertaining und man hat sich nie gelangweilt. Auch also wenn manchmal
die Story.
Ich habe
zwar auch nicht mehr gesehen, aber es gab wohl auch so eine Zeit, wo dieser Hugh Jackman Wolverine sehr ausgeschlachtet wurde und wo die Filme sehr, sehr schlecht waren dann mal. Aber das habe ich auch nicht wirklich mitbekommen. Aber ja.
Ja, da war das der eine, glaube ich, wo es in Japan gespielt hat. Und ich muss sagen, selbst den, der war jetzt nicht überragend, aber war entertaining.
Borderlands zum Beispiel. Naja, genau. Doch, fand ich sehr lustig.
Ja,
genau. Der Film hat sogar geschafft, dass ich die ganzen uralten, schlechten Marvel-Filme, bevor es losging mit den Disney-Sachen, jetzt irgendwie viel nostalgischer und positiver bewerte als zuvor. Na gut. Ja, das war cool.
Das stimmt, ja. Ja, da hat der Abspann auch geholfen, muss man auch sagen, weil da Szenen von den alten Marvel-Filmen
noch Samstag war dann nochmal ein recht ruhiger Tag, also nicht wirklich ruhig, aber ein recht kurzer Tag eigentlich. Da haben wir auch relativ lang dann im Hotel gechillt, weil wir wirklich beide schon keinen Bock mehr auf Gamescom hatten. Ne? Wir waren wirklich schon eigentlich mehr als übersättigt und waren dann noch relativ lang im Hotel. Ich habe irgendwie mich um eine Stunde vertan und dachte mir, oh ja, wir haben jetzt noch gemütlich über eine Stunde zum Auschecken, dann gehe ich jetzt mal duschen und mache mich fertig. Und dann sagst du so, wir müssen aber eine Viertelstunde auschecken. Und dann schaue ich auf die Uhr und denke mir, oh shit, ja, ich dachte, wir haben noch eine Stunde und 15 Minuten. Naja, genau, dann war es noch mal recht stressig mit Fertigmachen und Packen und raus aus dem Hotel. Aber haben wir alles gut hinbekommen. Und dann sind wir nur noch im Grunde an den Bethesda-Stand, also zum Xbox, zum Microsoft Main Stage, wo die so auf einer Erhöhung so ein Studio aufgebaut hatten, so ein Open-Air-Studio, von wo man auch die ganze Halle schön überblicken konnte. Und da hatte ich dann eben so einen Fallout-Lore-Talk nochmal eine Stunde und dann haben wir auch schon zusammengepackt und sind wieder zurückgefahren. Aber ja, genau, war auch nochmal ganz cool eigentlich.
Ja, total. War auch gut, das mal zu sehen, wie so ein Stand von innen aussieht. Schon sehr spannend gewesen.
Ja, finde ich auch.
Ja, war dann auch
gut. Ja, genau. Das war so ein guter Abschluss für uns. So als Fazit, glaube ich, kann ich sagen, 2 Tage Gamescom sind mehr als genug. Aber gleichzeitig kann man sich in diesen 2 Tagen an den öffentlichen Tagen halt wirklich nicht viel anschauen. Also wenn man sich irgendwo anstellen will, damit man wirklich was anspielen, das muss es einem schon wert sein, weil die Anstehzeiten sind teilweise wirklich crazy. Also wir haben da echt an ein paar Ständen, an denen wir vorbeigegangen sind, Schilder gesehen von irgendwie 4 Stunden Wartedauer und die Schlange war auch wirklich so lange. Und ganz oft hat man nicht mal mehr Goodies dafür bekommen, Unverschämtheit. Insofern, das muss es einem wirklich wert sein, aber so um mal durchzuschlendern, sich alles ein bisschen anzugucken, die Retro- und Indie-Boots sind super, die Shopping-Bereiche sind natürlich auch irgendwie cool. Das ist schon cool, aber keine 5 Tage. Kann ich nicht empfehlen. Würde ich nicht nochmal machen, wenn es nicht sein muss. Ja.
Ja. Ich auch nicht. War eine anstrengende Zeit, aber es war wirklich cool. Ich bin sehr happy, dass du mich mitgenommen hast und auch, dass das soweit auch gut geklappt hat mit Bethesda und allem. War auf alle Fälle eine Experience. Ich weiß auch nicht, ob man das jedes Jahr wirklich braucht oder ob man das so, wie du es ja jetzt auch schon hast, im Prinzip alle 2 Jahre mal hat. Kommt immer drauf an und auch, was man draus macht. Ich meine, wenn man jetzt da in der Business Area hier hart networkt und so, dann glaube ich, ist das schon, lohnt sich das auf alle Fälle?
Ja, aber ich bin ja nicht so der Networker, das ist ja das. Also ich wäre auch Ich wäre auch nicht hingegangen, wenn ich nicht jetzt die Termine gehabt hätte. Die Anfrage von Bethesda kam mir tatsächlich schon relativ früh und da war meine erste Reaktion noch so, ah, weiß ich nicht, ich werde wahrscheinlich eher nicht auf der Gamescom sein, weil ich hatte es auch nicht vor. Und dann kam eben noch die YouTube-Einladung und dann dachte ich mir, okay, jetzt lohnt es sich eigentlich. Und dann habe ich das alles erst so ein bisschen in die Wege geleitet. Aber ansonsten wäre ich auch nicht unbedingt nochmal jetzt hingefahren. Ja, aber ab und zu kann man sich das, finde ich, schon geben.
Ich denke auch, ja. Guter Event.
Ja, werde ich auch in Zukunft wieder von Terminen abhängig machen, ob es sich lohnt, wahrscheinlich hin dann zu fahren extra. Köln ist halt jetzt auch nicht der nächste Weg für mich, ne? Das muss man auch immer berücksichtigen. Wenn man da jetzt eh schon in der Nähe wohnt, das ist ja nochmal ganz was anderes. Aber ja. Na schönchen, dann würde ich sagen, Lauren, danke, dass du erstens mit dabei warst auf der Messe, weil allein wäre ich wahnsinnig geworden. Und danke, dass du jetzt auch im Podcast nochmal dabei warst zum Rekapitulieren sehr von dem gerne. Ganzen. Hat mich sehr gefreut. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Der Podcast läuft jetzt aktuell wieder ganz gut, habe ich gesehen. Das freut mich. So nach der Umstellung von Coffee Cake and Games auf Pixelwerk, ne, immer wenn sich so ein Format umstellt, da gibt es erstmal einen Einbruch und dann muss man erstmal gucken, wo es sich einpendelt. Aber jetzt gerade habe ich gesehen, dass der Podcast wieder in den Top 10 der Videospiel-Podcasts auf Apple eingestiegen ist und sowas. Also hat sich wieder gut eingependelt, hat sich wieder gut gefangen. Dafür danke an euch alle da draußen. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ich versuche es, dass zumindest einmal in der Woche sonntags eine Folge kommt. Ich gebe mein Bestes. Aber auch das muss ich erst wieder einpendeln. Na schön, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.